Und ich möchte heute die Predigtserie fortsetzen. Menschen unter dem Kreuz. Ich darf euch einladen, dass wir einen Bibeltext zusammen aufschlagen. Aus Lukas Kapitel 23, Vers 43. Lukas Kapitel 23, Vers 43. Hier haben wir die Situation, wie Jesus am Kreuz hängt. Neben ihm rechts und links zwei Übeltäter, zwei Schächer. Und Jesus sagt zu dem einen, Lukas 23, Vers 43. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder die konkordante Übersetzung sagt, und Jesus sagte zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute, mit mir wirst du im Paradies sein. Es gab damals viele Menschen unter dem Kreuz. Und dort beim Kreuz Jesu fällt uns ein Mensch ganz besonders auf. Ich denke, er wurde von den anderen nicht beachtet, weil er den Menschen nichts bedeutete. Es war damals alltäglich, dass Menschen gekreuzigt wurden. Die Todesstrafe war damals üblich. Und von daher waren die beiden, die rechts und links, mit Jesus gekreuzigt wurden. Waren einfach Verbrecher, wie viele andere auch. Aber dieser eine Mensch, von den Menschen unbeachtet, und wenn er nicht hier etwas gesagt hätte, sich nicht eingeschaltet hätte in das Geschehen, wüssten wir bis heute nichts von ihm. Aber wir wissen, dieser gläubige Schächer, dieser gläubige Verbrecher am Kreuz, hat für uns eine besondere Bedeutung. Es ist schon bezeichnend, wie im Allgemeinen verurteilte Menschen behandelt wurden und teilweise heute immer noch behandelt werden. Folter und Schmach sind heute immer noch an der Tagesordnung, genauso wie damals. Ein zum Tode verurteilter Mensch hatte sowieso sein Leben verwirkt. An ihm kann man sich ruhig auslassen. Da machen ein paar Schläge mehr oder weniger und ein paar Schimpfworte mehr oder weniger auch nichts aus. Verurteilte haben eben ihr Leben verwirkt. Sie sterben sowieso in absehbarer Zeit. Das Urteil spricht doch für sich. Ein Verurteilter ist rechtlos, ehrlos, verachtet, wertlos. Und entsprechend gehen die Menschen mit ihnen um. Und ein solcher Verurteilter ist Jesus. Jesus Christus, der auf Golgatha am Kreuz hängt. Obwohl sie alle wissen, dass er nicht schuldig ist, dass er nur einer Intrige der Obersten zum Opfer gefallen ist. Dass er unschuldig leidet und stirbt, ist er trotzdem für sie rechtlos, ehrlos und wertlos. Warum? Selbst wenn er unschuldig ist, sagen sie sich, und es war damals ihr Gottesbild, wenn Gott es zulässt, dass er in eine so schreckliche Lage hineinkommt, dass er hier unschuldig leiden und sterben muss, dann muss er eben ein großer Sünder sein. Denn wenn er kein Sünder wäre, würde Gott ihm helfen. Also hat er wahrscheinlich seine Strafe verdient. Und wenn sie dennoch hören, wie er gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Haben sie wohl gedacht, naja, selbst von Gott ist er verlassen. Sie haben nicht verstanden, die Menschen haben nicht verstanden, dass Jesus von Gott verlassen war, dass er für uns ehrlos, wertlos wurde, zur Sünde wurde. Und unsere Sünde getragen hat. Solche verachteten Menschen waren auch die beiden anderen Männer, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Man hatte sie gefasst, einen Aufruhr und Mord nachgewiesen. Wahrscheinlich waren sie Anhänger von diesem Barabbas. Der Barabbas war jemand, der sich selbst als ein Messias ausgab. Er wollte Israel zu einer großen Nation machen. Das war ja die Hoffnung der Juden gewesen damals. Sie glaubten, der Messias würde kommen, würde König werden, würde die Römer vertreiben und würde Israel zur Hauptstadt der Welt machen. Und dieser Barabbas war so jemand, der sagte, ich bin derjenige, ich helfe euch, ich werde den Aufstand gegen die Römer anzetteln. Aber dieser Aufstand wurde niedergeschlagen und dieser Barabbas wurde zum Tode verurteilt. Mit seinen Komplizen. Und als Pilatus Jesus freigeben wollte, stellte er sie vor die Wahl. Einen gebe ich euch frei von den beiden. Beide sind zum Tode verurteilt, Jesus und Barabbas. Welchen wollt ihr? Eigentlich stellte er sie vor die Frage, welchen Messias wollt ihr? Den Jesus Christus, der nach außen hin einfach aussah, der Wunder getan hat, der ein geistliches Reich aufrichten wollte, oder Barabbas, den Mörder, den Aufrührer, den Gewalttäter? Das Volk entschied sich gegen Jesus. Sie wollten Barabbas. Und diese beiden, die mit Jesus gekreuzigt wurden, für sie war keiner da, der an ihrer Stelle starb. Barabbas wurde freigelassen. Jesus starb an seiner Stelle und damit eigentlich an unserer Stelle. Die beiden mussten selber sterben. Und sie hatten es verdient. Genauso wie Barabbas es verdient gehabt hätte. Nun, diese beiden mussten qualvoll sterben. Keine Hoffnung, keine Hilfe, kein Mitleid, kein Trost in dieser schrecklichen Todesqual am Kreuz. Und das Sterben am Kreuz war furchtbar. Das schlimmste Sterben, was man sich vorstellen kann. Und in dieser Situation lesen wir einmal, was dort geschieht. Lukas Kapitel 23. Und dort lesen wir ab Vers 39. Lukas 23, ab Vers 39. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Der eine Verbrecher wendet sich an Jesus. Was sagt er? Bist du der Christus, so hilf dir selbst an uns. Was zeigen diese Worte? Glaubte er an Christus? Nein. Er glaubte es nicht, dass Jesus Christus der Messias ist. Aber was glaubte er? Was wollte er? Er wollte selber frei sein. Er hat sich gedacht, naja, es könnte ja sein, dass dieser Jesus wirklich Wunderkräfte hat. Ich habe ja davon gehört. Und wenn es so wäre, dann könnte er doch sich selbst befreien und auch mich gleich dabei. Hat dieser Übeltäter seine Taten bereut? Nein, steht nichts von Reue da. Und seine Worte, bist du der Christus oder bist du nicht der Christus, haben einen ähnlichen Klang wie die Versuchung Jesu in der Wüste. Als Satan zu Jesus sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprichst du diesen Steinen, dass sie Brot werden. Zweifel sprechen daraus. Sein Herz ist kalt. Er denkt nur an sich, an seine Qualen, an sein Ende. Von den spottenden Pharisäern hört er, dass Jesus Christus der Messias sein soll, der Gesalbte, Gottes Sohn. Aber wie kann der Messias so qualvoll, elend am Kreuz enden? Wenn du wirklich der Christus bist, dann hast du nichts am Kreuz zu suchen, sind seine Gedanken. Dann steig herab und befreie uns alle. Das war übrigens auch das Reden der Pharisäer. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig vom Kreuz herab, dann wollen wir an dich glauben. Hätten sie an ihn geglaubt, wenn er vom Kreuz gestiegen wäre? Nein. Der Zweifel war doch größer. Aber es gab den zweiten Übeltäter. Und dieser kann nicht länger schweigen. Er straft, er schimpft seinen Kumpanen aus. Er sagt nicht einmal, du fürchtest dich vor Gott, der du im gleichen Urteil bist, wie er und wie wir zusammen. Was sagt er? Du bist nicht gottesfürchtig. Das bedeutet, dass er selbst Gott fürchtet. Und Gott fürchten heißt nicht, dass er Angst vor Gott hat, sondern dass er sein Leben Gott gegeben hat. Dass er zu Gott gehört. Dass er Ja zu Gott gesagt hat. Dass er von ganzem Herzen Gott folgen möchte. Er glaubt an einen gerechten Gott, an Gesetz und Strafe. Er glaubt an einen liebenden Gott. Und gerade in dieser aussichtslosen Situation, in der Situation, wo alles zu Ende zu gehen scheint, klammert er sich an seinen Glauben. Was hat ein Sterbender am Kreuz zu verlieren? Was hat er zu gewinnen? Er bekennt sich zu seiner Schuld. Er sagt nämlich, wir empfangen zu Recht, was unsere Taten verdienen. Das heißt, er sagt, wir haben gesündigt. Und was wir jetzt erleiden, erleiden wir zu Recht. Er beschönigt nichts, er vertuscht nichts. Wie klar sieht er sein Leben, seine Taten vor dem gerechten Gott? Wie deutlich erkennt er den Zusammenhang zwischen Sünde und Gericht? Er weiß, dass er gerecht leidet. Aber er ist nicht hoffnungslos. Er sagt nicht, wir haben zu Recht hier gesündigt und wir hängen zu Recht im Kreuz und damit ist alles aus. Nein, er geht weiter. Er verteidigt Jesus. Weil der andere Jesus ja aufgefordert hat, für ihn was zu tun, sagt er, dieser aber, Christus nämlich, Jesus Christus, er hat nichts Unrechtes getan. Meine Lieben, das ist eine wunderbare Predigt vom Kreuz. Wer predigt hier? Ein Verbrecher. Und er verkündigt und sagt, Jesus Christus hat nichts Unrechtes getan. Er ist unschuldig am Kreuz. Das ist eine wunderbare Botschaft. Eine Predigt von Kreuz zu Kreuz. Das ist die Verkündigung der Liebe und der Reinheit Jesu. Der Verurteilte glaubt an ihn und bezeugt seinen Glauben. Hier leidet und stirbt das unschuldige Lamm Gottes. Er glaubt und weiß, Jesus ist der Messias. Er stirbt für uns. Und dann wendet er sich direkt an Jesus. Bis jetzt hat er nur mit seinem Kumpanen gesprochen und hat ihn zurechtgewiesen, hat ihm die Hintergründe aufgezeigt. Und jetzt spricht er selbst zu Jesus und sagt, gedenke an mich, Jesus, gedenke an mich, wenn du in deinem Königreich kommst. Woher weiß er das? Woher weiß er, dass Jesus in seinem Königreich kommen wird? Jetzt am Kreuz, wo Jesus am Kreuz hängt und alle glauben, es ist aus. Selbst die Jünger glauben, es ist aus mit dem Messiasdienst, weil sie erwarteten auch den Jesus als Messias auf dem Thron Davids. Woher weiß er, dass er in seinem Reich kommen wird? Das zeigt uns, dass dieser Verbrecher Jesus schon vorher hat predigen hören müssen. Irgendwo hat er ihn gehört. Vielleicht bei der Bergpredigt, vielleicht bei einer anderen Predigt. erkennt die Aussagen Jesu, dass Jesus gesagt hat, dass sein Reich kommen wird. Dass er König sein wird. Nicht jetzt, jetzt kommt er, um zu leiden, um zu sterben. Aber dann wird er kommen in seinem Königreich. Er spricht ihn an als seinen Herrn, wo alle anderen ihn verlassen und verachten. Er glaubt an sein Kommen in seinem Königreich. Er glaubt an seine Auferstehung. Denn wenn er sagt, gedenke an mich, wenn du wiederkommst in deinem Reich, dann glaubt er, dass wenn er jetzt stirbt, nicht alles aus ist. Er glaubt, es geht weiter. Er glaubt an die Auferstehung, an Vergebung, an Errettung zum ewigen Leben. Er glaubt. Und in diesem Glauben vertraut er sich Jesus ganz an. Er sagt, Jesus, gedenke an mich. Hier sind zwei Menschen, die beide ähnlich sind. Beide haben eine Bitte an Jesus. Der erste Schächer hat eine Bitte an Jesus, sagt, befreie uns. Der zweite Schächer, was sagt er? Sagt der Herr Jesus, jetzt guck mal, dass wir hier runterkommen vom Kreuz, sagt er das? Nein. Beide haben eine Bitte an Jesus. Der erste ist stolz, egoistisch, anmaßend. Sein Herz ist nicht gereinigt. Und er bittet nur für sich egoistisch an die jetzige zeitliche Hilfe. Der andere hat sich gedemütigt unter Gott. Der andere hat seine Schuld eingesehen, sie bekannt vor Gott. Und er bittet um Gnade für Gottes ewiges Reich. Und Jesus, es ist wunderbar, wie Jesus hier reagiert. Die Pharisäer können ihm seine Kleidung nehmen, seinen Besitz nehmen. Sie können ihn foltern und schlagen, ans Kreuz nageln. Aber sie können ihm nicht die Vollmacht nehmen, Menschen zu vergeben, Menschen zum Heil zu führen. Jesus hängt am Kreuz und er sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Welch eine Verheißung. Er sagt nicht, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Nein, das heute bezieht sich nicht auf das Paradies. Denn als Jesus auferstanden war und wenn Maria sprach, sagte er, rühre mich nicht an, ich bin noch nicht beim Vater gewesen, noch nicht im Paradies gewesen. Also war Jesus nicht am gleichen Tag im Paradies. Nein, Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir heute an dem Tag, wo alles schief geht, heute an dem Tag, wo wir scheitern, wo wir sterben, wo alles aus ist, heute an diesem Tag gebe ich dir die Gewissheit, du wirst mit mir in Gottes Reich sein, im Paradies. In dieser Stunde des Sterbens, in der Stunde der Verlorenheit, du wirst dort sein, mit mir. Welch Trost! Welch eine Botschaft göttlichen Mitleids, Barmherzigkeit und Gewissheit, Heilsgewissheit. Der Verbrecher wusste, wenn ich jetzt sterbe, will Gott mich wieder auferwecken zu einem neuen Leben, zu einem ewigen Leben. Jesus rettet vom ewigen Tod. Er schenkt Heil und Frieden. Er schenkt ewiges Leben. Wir beurteilen manchmal die Menschen nach ihrem Äußeren. Manchmal nach dem, wie wir sie kennen. Aber Gott sieht ins Herz. Denn der Mensch, der fest an ihn glaubt, der ihm vertraut, diesem Menschen schenkt Jesus die Gewissheit des ewigen Lebens. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, welchen dieser beiden Verbrecher ähnelst du? Ähnelt dein Leben? Beide haben sich an Jesus gewandt. Beide hatten eine Bitte an ihn. Beide waren neben ihm. Aber doch waren sie ganz verschieden. Lasst uns unseren Stolz ablegen. Lasst uns unsere Hartherzigkeit ablegen. Lasst uns mit Demut, mit Reue zu Jesus kommen. Dass wir ihn um Gnade bitten. Dass wir ihm unser Leben geben, so wie dieser Verbrecher, der an ihn glaubte. Dass wir mit festem Vertrauen zu ihm kommen. Jesus kann helfen und er wird helfen. Und wenn ich ihm mein Leben gebe, dann gibt er mir das ewige Leben, so wie diesem Verbrecher. Wenn Jesus Christus wiederkommt in den Wolken des Himmels, und ich glaube, es wird bald sein, es wird nicht mehr lange dauern, bis er kommt, dann wird er diesen Mann, dem er damals diese Zusicherung gegeben hat, aus dem Staub auferwecken. Er wird auferstehen zu einem neuen, zu einem ewigen Leben. Warum? Weil er am Kreuz seinen Glauben bekannte. Das ist der Weg zum Heil. Und wenn wir heute Morgen das Abendmahl gemeinsam einnehmen, dann wollen wir es in dieser Gewissheit tun, dass wir das Abendmahl gemeinsam feiern und einnehmen, als Zeichen dafür, dass wir Ja gesagt haben zu Jesus, zu seinem Tod, dass wir an ihn glauben und unser Leben ihm anvertrauen. Gott segne uns. Amen.
Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert. Eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org.